Danke.
Gott ist gut. Und ich bin so begeistert. Amen. Halleluja. Ja, es war schon sehr beeindruckend, was unsere Jüngsten da zu bieten haben. Danke auch an die Michi und an die Tanja, die immer... Halleluja. Danke, Jesus. Fördern, das ist die Devise. Das ist das, was wir am Herzen haben als Gemeinde. Wir wollen Menschen fördern, weil wir wissen, dass Gott ein unglaubliches Potenzial in einem jeden von uns hineingelegt hat. Danke, Herr, dass wir das sehen, dass wir es erkennen können. Und dass wir bereit sind, dass du uns bereit machst zu investieren. Danke, Herr. Ja, was wir heute schon so intensiv gehört haben und auch in den Gebeten von Daniel und von dem Wort zum Geben von der Helga. Wir haben wirklich einen Gott, der sich tatsächlich und umfassend um uns kümmert. Und heute habe ich etwas am Herzen, euch weiterzugeben, was mich schon lange beschäftigt, beziehungsweise ich schon lange dabei bin, mich darüber Gedanken zu machen und nachzuforschen in meinem Herzen und auch in meinem Verstand und in meinen Gefühlen, in meiner Seele. Und dabei geht es um unsere körperliche Verfassung und Zustand. Und die Überschrift meiner Botschaft heute lautet Vollmacht der Kinder Gottes. Und ich möchte gleich zu Beginn in eine Bibelstelle einsteigen, damit wir irgendeinen oder eine Vorstellung bekommen, um was es geht. Und zwar in Römer 8, dieses Kapitel werden wir heute öfters, von dem werden wir öfters was hören. Kapitel 8, Römer Kapitel 8, Vers 20 bis 22 werde ich lesen. Und ich lese aus der Hoffnung für alles. Das ist alles, was da drinnen ist, alles. Es ist für uns alle alles. Halleluja. Gott ist gut. Amen. So, ich werde beginnen. 20. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt, wie eine Frau in den Geburtswehen. Amen. Nur mal ganz kurz zusammengefasst, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und die ganze Schöpfung ist all das, was wir sehen, was Gott geschaffen hat. All das, sei es Pflanzen, Tiere, Mensch, wir sind alle der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist schon einmal eine wichtige Erkenntnis, die uns jetzt und dir jetzt hilft, zu verstehen, wieso wir so sind, wie wir sind, oder wieso es bei uns so ausschaut, wie es ausschaut. Und was ich gemerkt habe, und das kennt ihr alle, wir sehen viel Krankheit und viel körperliches Leid auf dieser Erde, auch bei Christen. Und daraus folgend dann auch Sterben. Und jetzt ist die große Frage, und das ist immer eine große Frage, und das wird vielleicht immer eine große Frage sein, solange wir hier auf der Erde sind. Wie gehen wir damit um? Wie beurteilen wir diese Geschehnisse? Und heute habe ich mich dazu durchgerungen, darüber zu reden, weil es, was ich glaube, nicht einfach ist für uns als Menschen, aber absolut notwendig ist, um zu verstehen, Amen. So, und der Anlass dazu war ein Ereignis vor einiger Zeit, wo wir eine Beerdigung gemacht haben oder durchgeführt haben. Und da war es so, dass ein geliebter Mensch ist verstorben. Und dann haben wir natürlich mit den Ehepartner geredet. Und dann ist so in dieser Art ungefähr so das Reden gewesen. Die Person hat gesagt, wir haben alles getan. Wir haben alles versucht. Wir haben gebetet und wir haben gefastet. Täglich haben wir das Abendmahl gefeiert. Ihr kennt vielleicht die Geschichte oder das Buch von Joseph Prinz über das Abendmahl, wo er eindringlich und ganz tief erklärt, was am Kreuz oder was am Kreuz von Golgatha und speziell durch die Folter und durch das Auspeitschen und durch dieses Zerbrechen des Körpers Jesu Christi, was uns dadurch gegeben ist. Und sie haben gehofft und vertraut. Und trotzdem ist der Tod eingetroffen. Und dann war so der Anhang noch so, ja, was haben wir falsch gemacht oder was haben wir zu wenig gemacht oder was hätten wir sonst noch tun können oder haben wir was übersehen? Und das hat mich schon sehr, sehr getroffen, weil ich in dem Moment die Liebe des Herrn Jesus verspürt habe und irgendwie so den Eindruck gehabt habe, das ist nicht sein Wesen, dass wir darauf bedacht sein müssen oder danach Ausschau halten müssen, dass wir es richtig machen. Und ich weiß, früher, wie ich noch in jungen Jahren Christ war, ist mir dieses Thema Gesundheit oder Krankheit und Heilung ein ganz, ganz intensives und wichtiges gewesen. Und ich habe Bücher studiert und ich habe gelesen, und damals hat es noch nicht all diese Informationen aus dem Internet gegeben, und wollte einfach herausfinden, wie macht man es richtig, damit sich der Erfolg einstellt. Kennt jemand so eine Situation? Ja? Und ich habe da gelesen, und wie macht er das jetzt? Aha, das hat er zuerst getan, dann hat er das gesagt, dann hat er jenes getan, das hat er nicht gemacht. Okay, gut. So, und so habe ich mich vorwärts gearbeitet und habe mich sozusagen auf die Suche gemacht nach dem Stein der Weisen. Und ich habe ihn nicht gefunden. Und ich habe alles probiert und ich habe gebetet und in dieser Art und dieser Form und dann, wie man vorgehen muss, und dann hat es auch Videos gegeben von Dämonen austreiben und die Vorgangsweise und alles Schritt für Schritt und so. Aber wisst ihr, irgendwann bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich aufgegeben habe, weil ich meine Gehirnkapazität gar nicht dazu hatte, um all das so aufzunehmen und dann wiederzugeben. Und außerdem hätte es ja auch nichts gebracht. Es hat in diesem Sinne nichts gebracht. Und so habe ich angefangen herauszufinden, an was es liegt, warum sind wir krank, warum erleben wir diese Dinge, die uns beschäftigen oder die uns Mühe machen, die uns leiden lassen. Und aufgrund dieser Ereignisse und dieser Gespräche habe ich mich dann noch intensiver damit beschäftigt. Und dann bin ich eben wieder einmal auf den Römerbrief getroffen, der ein exzellenter Lehrbrief ist über Glauben und über die Dinge, wie wir sie sehen sollen, wie Gott es gesetzt hat, wie Gott es gerichtet hat. Und da gibt es auch dieses nicht ominöse, aber sehr, sehr intensive Kapitel 8, eben mit diesem Versen über den Zustand der Schöpfung. Und ich glaube, dass es wichtig ist für uns, dass wir uns damit beschäftigen sollen, damit wir eine Sicherheit bekommen, damit wir nicht in eine falsche Richtung rennen, wo wir uns sozusagen dann auf den Weg machen, durch Leistung irgendwelche Heilungsereignisse zu schaffen oder herbeizubeten oder herbeizureden oder mit allen möglichen Bemühungen, dass es wird. Amen. Halleluja. Wobei nicht gesagt ist, dass wir nicht beten sollen. Die Bibel sagt ausdrücklich, dass wir für Kranke beten sollen und ihnen die Hände auflegen sollen. Aber bitte, ihr Lieben, Entschuldigung, das letzte Wort hat immer noch Jesus. Amen. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und habe da diese Bibelstellen studiert. Und dann ist es mir echt gut gegangen. Und weil, vielleicht auch deswegen, weil ich ja, und das ist mir, steht mir irgendwie vielleicht zu, wenn du dich jetzt schon auf die 70 vorbereitest oder zugehst, du beschäftigst dich mehr und mehr mit dem, was kommt danach oder wie soll das weitergehen. Und es ist vielleicht nicht so der Themenbereich für die jungen Leute, die man denkt überhaupt noch nicht an irgendeine Art von, dass man leiden muss, dass die und die Sachen oder die und die Leiden auf dich zukommen können. Da gibt es dann diesen bestimmten oder diesen Ausdruck so, jetzt komme ich in das Alter, wo es anfängt zu zwicken. Kennt das jemand? Ja, es fängt an, da und da zu zwicken. Da muss ich nur zurückzwicken. Halleluja. Und so habe ich mich im Laufe dieser letzten Jahre, kann man schon sagen, mehr und mehr mit dem Thema des Leidens und des Sterbens beschäftigt. Und ich muss gestehen, ich habe nie, und das kommt dann ganz am Schluss, ja, warum ich niemals in eine verzweifelte Situation geraten bin und irgendwo in Panik geraten bin, über diese Ereignisse oder über diese Entwicklung. Aber es ist wichtig für uns, dass wir wirklich in diese Wahrheiten hineinkommen, damit wir verstehen und es annehmen können, warum es uns so geht und wohin es uns führt. Amen. Halleluja. Aus der Aussage, also aus diesem Gespräch heraus, habe ich geschlossen, dass manche Personen, und da war auch ich dabei früher, gedacht haben, wenn du nur das Richtige machst, wenn du nur die richtige Formulierung nimmst. Und dann noch eine Sache hat er gesagt. Ich habe ihn dann gefragt, diese Person, was denkst du, an was liegt es? Dass das nicht so passiert ist und nicht so passiert, wie wir manchmal glauben oder wie wir es manchmal erwarten. Und dann hat er eine Aussage gemacht und das war dann so jetzt, so er glaubt, dass es an unserer Vollmacht, dass wir sozusagen die uns gegebene Vollmacht nicht nützen. setzt es manchmal aus. Nicht. Oder dass wir zu wenig eben, zu wenig Verständnis haben, zu wenig Offenbarung haben von dem, wie wir und was wir machen sollen. Und das war dann so ein Klick in mir, wo ich gedacht habe, dieses zu wenig, wo mir dann schon irgendwo ein Signal wurde, ja, weil ich bin allergisch gegen das Wort, dass wir etwas zu wenig machen. Zu wenig. Das geht so auf Leistung hin dann. Ja. Zu wenig bedeutet immer, da könntest du mehr tun. Ja. Da könntest du jetzt, müsstest du, solltest du etwas mehr dazu beitragen, mehr leisten. Und das ist etwas, was ich aus meinem christlichen Wortschatz weit zurückgestellt habe, in meinem Verständnis von Gott uns Menschen gegenüber, weil das Einzige oder das Ultimative, was mir immer dabei einfällt, ist, dass die Errettung und die Erlösung bekommen wir umsonst. Aber es kostet dich dein Leben. Halleluja. Wie ich das erste Mal gesagt habe, habe ich mir gedacht, ich krieg's nicht alle zusammen. Was soll das jetzt bedeuten? Ich bin dann schon drauf gekommen. So, ihr Lieben. Und dann kennen wir die Situation, dass wir wissen, dass Jesus, wenn wir die Bibel studieren oder wenn wir die Evangelien lesen, dann wissen wir, Jesus hat es manchmal Situationen gegeben, da hat er alle geheilt. Ja? Sie brachten zu ihm die Menschen, die Kranken, die Besessenen und er hat sie alle geheilt. Dann hat es wieder Situation gegeben, wo er nur einen geheilt hat. Eine ganz berühmte Situation am Teiche Bethesda. Viele, viele haben da gelegen und gewartet, bis sie endlich drankommen, bis endlich sich das Wasser bewegt. Und nur einer, der es niemals geschafft hat, den hat Jesus geheilt. Und dazu fällt mir eine Sache ein, ihr Lieben, nämlich Jesus hat nur immer das getan, was er den Vater tun sah. Und damit hat sich für mich die Forschung eingestellt, oder habe ich abgebrochen, immer diese Frage, warum da nur den einen? Da waren doch auch so viele, die deine Hilfe gebraucht hätten, die so gelitten haben, die so verzweifelt waren. Und da bringen sie die Leute und gar nicht viel Tamtam, ja, und gar nicht großes Blabla und du heilst sie einfach. Und wie soll ich das verstehen? Aber indem ich sage oder höre oder gelesen habe, dass er nur das getan hat, was der Vater ihn, was er gesehen hat, was der Vater tut, dann habe ich gemerkt, er hat da keine Vorlieben für diejenigen oder denjenigen oder irgendwelche mehr zugeneigt oder weniger zugeneigt, sondern es obliegt einzig und allein der Verantwortung des Vaters, was hier geschieht auf dieser Erde. Und speziell dann auch natürlich mit uns. Halleluja. Wenn wir jetzt weitergehen, muss ich vorerst über drei Erlösungsstufen reden, damit wir erkennen können, warum wir hier auf dieser Erde das erleben, was wir erleben. Und diese drei Erlösungsstufen haben ganz natürlich eindeutig mit uns, wie wir sind als Menschen, zu tun. So, wir sind Geist. Und der Geist ist sozusagen das wahre Ich. Ich bin Geist, der Mensch ist Geist, er hat eine Seele, wohnt in einem Körper. Aber wenn wir bei Geist bleiben, dann können wir feststellen, dass der Geist, unser Geist, eine Wiedergeburt erlebt und sofort in dem Moment erlöst wird. Ja, wir werden in dem Sinne erlöst von dem Alten, weil wir eine Neugeburt unseres Geistes erleben, in dem Sinne, dass wir wieder Zugang haben zu Gott, dass wir wieder Zugang haben zum Schöpfer und er Zugang hat zu uns. Ein offener Kanal für alle Segnungen, für alles, was wir brauchen, für alle Versorgung, für alle Gespräche, für allen Austausch. Es ist wieder alles offen zwischen dir und zwischen Gott. Amen. Und dann gibt es die Seele. Die Seele braucht auch Erlösung. Ja? Der alte Mensch sozusagen, die Schrift sagt ja, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und jetzt haben wir die Seele. Die Seele ist genau das, was uns ausmacht. Ja? Wir werden aufgrund das, was unsere Seele von uns her zeigt oder hergibt, werden wir beurteilt oder werden wir beschrieben. Der ist stur, der weiß, der hat diese oder jene Macke, der ist so, der ist hilfsbereit, der ist so. Wisst ihr, das ist alles in unserer Seele, dort sind unsere Gefühle abgelagert, dort ist unser Wille abgelagert, dort ist unser Verstand integriert. So, das ist das, was uns ausmacht. Und diese Seele braucht auch Erlösung und sie bekommt Erlösung. Aber die Seele befindet sich auf einem Weg, auf einem Heilungsweg. Ja? Es ist ein Prozess. Mehr und mehr wird diese Seele, unser inneres Wesen, unser Wesen, mehr und mehr Jesus Christus ähnlicher. So, wir fangen plötzlich an, anders zu denken. Wenn wir Situationen sehen oder eine Szene sehen, wir fühlen anders als noch früher. Ich kann das so sagen, weil das ich bei mir so festgestellt habe. Und wenn du es nicht feststellen kannst bei dir, dann frag einmal jemanden anderen, meinen Nachbarn oder was. Ja, oder deine, bist du gleich noch wie früher? Dann werden sie sagen, na, du bist nicht mehr gleich wie früher. Du redest anders, du hast andere Gefühle bestimmten Situationen gegenüber. Du hegst keinen Hass mehr gegen deine Feinde. Amen. Du liebst deine Geschwister über alles. Halleluja. Es war früher nicht so. Du hast deine Geschwister, deine Schwester oder deinen Bruder. Ja, da hat es Kämpfe gegeben. Ich meine jetzt die leiblichen, ja, weil vorher hast du ja nicht die Familie Gottes gehabt. Ja. Jetzt bist du ganz anders. Du verstehst plötzlich die Zusammenhänge. Der Heilige Geist zeigt dir Hintergrund, gibt dir Hintergrundinformation. Du kannst plötzlich sehen, hey, das ist ja Ursache, das ist ja dies, deshalb. Und du bekommst Mitleid für die Person, du kannst für sie beten. Amen, Halleluja, danke Jesus. So, diese Seele, was auch die Bibel als Fleisch bezeichnet, sie bekommt Erlösung, sie wird erlöst. Und dann gibt es noch unseren Körper. Das Haus, die Bibel sagt auch, das ist das Haus, in dem all das wohnt, diese zwei Sachen, der Geist und die Seele, da drinnen wohnt. Und ihr Lieben, da lesen wir jetzt, oder haben wir gelesen, dass auch der Körper der Vergänglichkeit unterliegt. Er wird aber, es wird die Zeit kommen, wo er verherrlicht wird. Und dass das so ist, das ist eine Tatsache, ihr Lieben, ja. Unser Körper unterliegt immer noch der Vergänglichkeit. Das bedeutet, wir werden nicht mehr so fit sein wie mit 25, je älter du wirst. Das bedeutet, es wird dies eine oder andere Leiden auf dich zukommen oder dich vielleicht schon haben. Ja? Und du merkst, es ist ja erwiesen, dass ab 25 oder was, beginnen sich die Zellen nicht mehr zu erneuern. Und so merkst du einfach, ja, auch am Gesicht oder am sonstigen Körper, ja, du bist nicht mehr so, du schaust in den Spiegel und denkst dir, das war schon einmal besser. Und der Mensch unternimmt alles Mögliche und investiert Wahnsinnsgeld dazu, jung zu bleiben und vielleicht sogar noch jung zu werden, jünger zu werden. Aber es ist nicht aufzuhalten, ihr Lieben. Da gibt es kein Zurück. Halleluja. Da sind wir alle gleich. Es gibt verschiedene Methoden, ja, dass du besser drüber kommst. Du kannst Sport betreiben, du kannst auf die Ernährung achten. Ja. Du kannst einfach dieses und jenes in deinem Leben ein bisschen umsteuern. Du kannst schon mal zu einem Ernährungsberater gehen, ja, der dir dann vielleicht sagt, aufgrund deiner Blutwerte oder deines Blutbildes, ah, bei dir ist besser, du sollst das lassen und dieses und jenes. Es gibt, Halleluja, danke Jesus, dass du uns Ärzte geschenkt hast. Danke Herr. Ja, und so müssen wir feststellen, dass unser Körper der Vergänglichkeit unterliegt, wie alle Schöpfung. Alle Schöpfung unterliegt der Vergänglichkeit. Und in Philipper 3, Vers 20, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Wir, die Kinder Gottes, wir haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Amen. So, ihr Lieben, wir müssen Geduld haben. Und wir werden wieder einen Körper bekommen, von dem wir keine Ahnung, keine Vorstellung haben, wie wunderbar der sein wird. Und wir werden einen herrlichen Körper bekommen, einen verherrlichten Leib bekommen, so wie Jesus ihn nach der Auferstehung bekommen hat. Und erst dadurch ist er in der Lage gewesen, in den Himmel zu Gott zu gehen. Weil sündiges Fleisch oder fleischliches, sterbliches, vergängliches kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Halleluja. Und dann noch etwas, ihr Lieben, in 1. Korinther 15. Nur damit wir ein bisschen einen Einblick kriegen, wie geht's uns? Wo stehen wir? 1. Korinther 15, Vers 42. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Unser Körper ist jetzt noch unansehnlich und schwach. Na, ich kann jetzt keinen feststellen. Okay, super, danke Herr. Wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen Unsterblichen. Halleluja. Danke, Jesus. Geduld ist eine Tugend. Und es ist Ausdruck unseres Glaubens. Halleluja. So, ihr Lieben, ab dem Zeitpunkt deiner Wiedergeburt, ab dem Zeitpunkt, wo du Jesus Christus dein Leben gegeben hast, dass er der Herr ist über dein Leben, ab diesem Zeitpunkt bist du ein Kind Gottes. Und die Schrift sagt auch, dass wir ab dem Zeitpunkt als Erben eingesetzt worden sind. Ab dem Zeitpunkt sind wir Erben. Und das ist genauso der Fall, wie wenn wir sehen oder lesen oder sehen, ja, dass zum Beispiel die Royals in England, da kommt ein neues Baby auf die Welt und es ist sofort ein Kind der Königsfamilie und es ist sofort ein Erbe, wird sofort als Erbe eingesetzt. In zweiter Reihe, in dritter Reihe, in vierter Reihe, je nachdem, wie viele es vor ihm schon gegeben hat. Aber es ist als Erbe eingesetzt, versteht ihr? Er hat den Anspruch, sein Erbe irgendwann anzutreten. Und so genauso ist es mit uns. Ab dem Zeitpunkt, wo wir die Wiedergeburt erleben, in dem Augenblick sind wir Kinder Gottes und dementsprechend sofort als Erben des Reich Gottes eingesetzt. Amen. Aber genauso wie diese Kinder noch nicht erbberechtigt sind, sind auch wir noch nicht voll erbberechtigt. Wir sind auf dem Weg, wir entwickeln uns, wir wachsen genauso wie die normalen, wie die menschlichen, wie die irdischen Menschen. So wächst und gedeiht unser innerer Mensch, der neue Mensch in Christus. Amen. Halleluja. Die Welt kann uns als Kinder Gottes nicht erkennen. Sie hat keine Möglichkeit zu erkennen an dir oder an dir, dass du ein Kind Gottes bist. Und sie werden dich als solches abweisen und zurückweisen. Aber das war genauso bei Jesus. Er kam in das Seine und das Seine nahmen ihn nicht auf und nicht an. Sie haben nicht erkannt, dass er der Messias ist. Man kann das so jetzt in diesem Zustand, können die Menschen uns nicht sehen und erkennen. Nicht einmal, wenn wir mit ihnen reden, dann obliegt es auch dem Heiligen Geist, dass er ihnen das, was wir sagen, offenbart und dass sie hinter dem Reden Gott erkennen können. Aber aus uns heraus ist es für sie nur bla bla. Und der Mensch, der nicht vom Neuen geboren worden ist, der Mensch ohne den Heiligen Geist, kann das Reden Gottes nicht verstehen. Und wenn wir reden als Kinder Gottes, dann reden wir aus dem Reich Gottes heraus. Und sie können es nicht verstehen. Kennt es jemand? Du bist gar nicht verstanden worden. Und er hat gesagt, das ist ja irre, was du da redest, das ist ja Irrsinn. Du bist nicht ganz richtig, ich muss mich leider abwenden von dir, damit du mich nicht ansteckst. Möchte nicht so werden wie du. Möchte nicht so sein wie du, du bist verrückt. Ab dem Zeitpunkt aber sind wir Kinder Gottes und Erben. Halleluja. Und je mehr wir zunehmen im Wort, je mehr wir zunehmen im Glauben, desto mehr können wir auch schon Teile unseres Erbes in Anspruch nehmen. Gott hat uns dazu bestimmt, füreinander zu beten, dass er da durch uns hindurch wirken kann. Wenn wir für Kranke beten, dann kannst du gar nichts bewirken. Du bist nur der Kanal für das Wirken Gottes. Aber wir, ohne uns, er hat uns dafür bestimmt, hier zu sein, das Wort hinauszugeben, die frohe Botschaft weiterzugeben und für die Kranken zu beten. Amen. Wir sind dazu bestimmt, jetzt zu wachsen und Jesus immer ähnlicher zu werden. Im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 2, seht doch, wir sind, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für die Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes. Aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und ich kann euch eines versprechen, ihr Lieben. In dem Moment, wo wir sehen können, wer er wirklich ist, müssen wir gleich sein wie er. Und wir werden sehen, wie er ist, wenn wir im Himmel bei ihm sind. Dann werden wir vor ihm stehen und dann werden wir erkennen, wer er ist und wie er ist. Aber nur aus dieser Position, dass wir dort sind. Hier auf Erden haben wir noch keine Vorstellung, wie er wirklich ist und was er wirklich ist. Wir kennen Ansätze, wir haben Vorstellungen, die Schrift sagt uns vieles über ihn. Aber ganz und tatsächlich werden wir es erst wissen, wenn wir ihm gegenüberstehen. Amen. Halleluja. Das volle Erbe werden wir also dann sozusagen antreten können, wenn wir voll erbberechtigt sind, wenn wir voll entwickelt sind. Nach unserer Auferstehung. Wenn wir gestorben sind und wenn wir auferstehen, in dem Moment sind wir bei Jesus und die Bibel sagt, dann sitzen wir zur Rechten des Vaters und wir regieren mit ihm. Aber das passiert erst dort, ja? Amen. Halleluja. Im 1. Petrus Den habe ich jetzt, glaube ich, da irgendwo liegen gelassen. Im 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4 schreibt Petrus, dass wir, haben wir das? Genau. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neugeboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Wir leben in dieser Hoffnung, in dieser lebendigen Hoffnung, dass wir dieses Erbe voll antreten können, wenn wir bei ihm sind. Vorher, ihr Lieben, müssen wir uns damit gedulden, dass wir wachsen und wachsen und wachsen. Amen. Und dass es unserem Körper in gleichermaßen, aber anders geht, er wird abnehmen und abnehmen und abnehmen. Aber unser innerer Mensch wird wachsen und wachsen und wachsen und Jesus immer ähnlicher werden. Amen. Und diese volle Autorität Christi wirst du dann haben. Wenn du mit ihm auf die Erde, wenn wir mit ihm dann auf die Erde zurückkommen, dann sagt die Schrift, dass wir dort, wenn er sein Reich aufbaut, wenn er sein Königreich errichtet, wenn er seine Feinde zunichte macht, dann werden wir mit ihm kommen und mit ihm regieren. Judas 14. Henoch, der in den 7. Generation nach Adam lebte, kündigte diesen Leuten schon damals ihr Urteil an, als er voraussagte: Seht, der Herr kommt mit vielen tausenden Heiligen, um über alle Menschen Gericht zu halten. Alle, die von Gott nichts wissen wollen, wird er verurteilen. Ja, sie bekommen ihre Strafe für ihr gottloses Treiben. Das heißt, Jesus Christus wird, nachdem wir bei ihm sind, nachdem wir die Lebenden entrückt worden sind und die Toten auferstanden sind in Christus, wird er zurückkommen und wir werden mit ihm zurückkommen und regieren und sein Reich aufrichten. Und das ist genau der Zeitpunkt, ihr Lieben, wo wir einen verklärten Leib haben werden, einen unvergänglichen Leib, wo es keine Schmerzen gibt, wo es keine Runzeln gibt, wo es kein Leiden gibt, wo es kein Ach und Je und Ocher gibt, sondern wo wir einfach einen verklärten, einen Gott, Jesus ähnlichen oder gleichen Leib besitzen. Und das ist unsere Perspektive, ihr Lieben. Und das ist jetzt, auf das ich hinaus möchte. Wir brauchen eine Ewigkeitsperspektive. Sonst werden wir hier nur in ein Ungemach erleben, dass wir schauen, wie es uns geht, was mit unserem Körper passiert, was mit denen passiert, warum sterben die, warum leiden die, warum leide ich, warum sterbe ich, wenn wir doch genug hätten oder getan oder so, dann müssten wir ja eigentlich alle, jeder ewig leben. Aber es ist eben nicht so und deshalb, ihr Lieben, brauchen wir eine Ewigkeitsperspektive. Wir sind nicht bestimmt, um ein paar Jahre hier auf dieser Erde zu verbringen, sondern wir sind bestimmt, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Die Ewigkeit, ja, nicht nur ein paar Jahrzehnte. Und das große Problem, ihr Lieben, ist bei uns Menschen, bei uns Gläubigen, dass wir uns nicht dieser Ewigkeitsperspektive ausliefern. Wir scheuen das. Wir schauen auf jetzt, auf das, was wir hier leben. Wir schauen auf uns jetzt. Wir schauen uns jetzt an. Wir sehen die Situationen. Wir sehen, was passiert. Wir beurteilen das. Und dann kommt das große Jammern. Aber wenn wir uns angewöhnen, mehr und mehr in eine Ewigkeitsperspektive hineinzubegeben, dann können wir erkennen und es annehmen, dass unser Leib vergänglich ist. Dann kannst du damit umgehen. Und dann kann ich mir jeden Tag, und das tue ich, ihr Lieben, ich sage mir jeden Tag, okay, Herr, wenn das mal zu Ende geht, dann soll es zu Ende gehen, aber dann bin ich bei dir. Und solange du dich diesem Prozess verweigerst, solange wirst du Probleme haben. Du wirst einfach nur Probleme haben. Du wirst Fragen über Fragen haben. Du wirst keine Antwort bekommen oder erhalten, außer du nimmst im Glauben das Wort Gottes an. In Römer 8, 28, wenn wir wieder zurückgehen, im Römer 8, 18, lese ich jetzt. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Jetzt ist die Frage, glaubst du das? Wenn du es nicht glaubst und nicht im Glauben annehmen kannst, wirst du Probleme haben. Du wirst Probleme mit Gott haben. Du wirst Zweifel bekommen. Und dann wird es wieder vergehen, weil irgendwas passiert, weil irgendwas dich ablenkt. Und dann plötzlich ist ein Ereignis, ein Gespräch und dann wird es wieder da sein. Aber du wirst Probleme haben. Aber Gott verspricht uns, unser Vater verspricht uns, dieses Leiden, was wir hier haben, und es ist nicht nur das Leiden, wo uns die Leute nicht glauben, wo sie uns nicht annehmen, wo sie uns nicht mögen, ja? Sondern ist auch, wir erleben auch Leiden am Körper. Ja? Gibt es jemanden, der noch nie etwas an seinem Körper, wo immer alles perfekt funktioniert hat, der noch nie irgendeine Pille geschluckt hat, noch nie in seinem Leben? Du kannst jetzt gar nicht entscheiden, du bist schon als Kind geimpft worden. Halleluja, danke Herr. Ihr Lieben, ich möchte euch das mitgeben. Wir werden mit Vollmacht mit unseren Herren zurückkommen. Wir werden eine Zukunft, eine Ewigkeitsperspektive in uns entwickeln. Wir werden mehr und mehr uns davon abhalten, nur zu schauen, wie es uns jetzt, was ist jetzt los mit uns? Wie geht es uns jetzt? Was macht mir Mühe? Was ist jetzt so? Sondern wir müssen schauen, was auf uns zukommt. Wenn du ein wahrer Gläubiger bist, dann bist du darauf ausgerichtet, auf die Ewigkeit. Dazu sind wir geschaffen, für in Ewigkeit bei unserem Vater, bei unserem Schöpfer zu sein. Amen. Wir sind nur hier belassen worden, um diese wunderbare, erquickende und heilsbringende Botschaft an die Menschen weiterzugeben. Amen. So sei ermutigt. Und ich kann dir eines versprechen, wenn du darüber Frieden gefunden hast, dann ist dein Leben um vieles leichter. Um vieles leichter. Wenn du aufgehört hast, darüber zu grübeln, wie kann ich das stoppen? Wenn du aufgehörst, Tag und Nacht dir den Kopf zu zerbrechen, wie kann ich gegen diese sich bildenden dagegen anzugehen? Was für Salbe, was für eine Tinktur, was für, da gibt es massenhaft, ich kenne das, ja, da gibt es Flascheln und Dubeln ohne Ende. Wunderschön anzuschauen. Aber am Ende, ihr Lieben, treffen wir uns alle im Himmel. Egal, wie lange du da gekämpft hast oder wie früh du aufgegeben hast. Und ich danke dem Herrn, dass er uns durch seinen Heiligen Geist Einblick schickt in diese Materie, dass wir immer mehr und mehr davon abkommen, uns auf das Jetzt zu konzentrieren, sondern schon beginnen, mehr und mehr auf das Ewige hinzuschauen. Und dadurch ein leichteres Jetzt und Hier zu erleben. Amen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Ein leichteres Jetzt, indem wir von jetzt wegschauen und auf unsere ewige Bestimmung schauen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus.